Dreierkette-Phobia, Fußball-Talk ist wieder da. Dreierkette-Phobia.
Es ist Montag, knapp nach 18 Uhr. Eure Lieblings-Dreierkette sitzt wieder am Tisch und nimmt für euch auf jeden Fall einen kranken Podcast auf. Warum ich heute euch begrüße anstatt von Walle, das liegt nicht daran, dass sich Walle wieder beschlossen hat, uns zu verlassen. Nein, er dachte sich nur, er will mir mal die Ehre überlassen, an diesem besonderen Tag anzufangen. Ich bedanke mich sehr bei dir, Walle. Ich komme gleich auf euch zu, aber an die, die es nicht wissen, Walle hat mir es heute erlaubt, den Start zu machen, weil heute der Geburtstag eines ganz besonderen Menschen ist, nämlich Cristiano Ronaldo.
Oh nein, ich bereue es, ich bereue es.
Mein Geschenk an Ronaldo ist es, dass ich heute anfange, dass die ersten paar Sekunden dieses Podcasts ihm gewidmet sind, denn sobald die Moderation wieder rübergeht an Herrn Soldner, wird es mir wahrscheinlich nicht mehr erlauben, etwas über CR7 zu sagen, der heute 39 Jahre alt wird. Jungs, das war natürlich ein Witz. Meine Frage an euch, wie geht's euch denn?
Noah, warum hast du mich nicht gebremst? Du hättest mich doch bremsen müssen. Warum haben wir das nicht gesehen? Wir hätten es kommen sehen müssen.
Ja, ganz kurz. Ja. Dass ihr nicht wisst, dass am 5. Februar Ronaldo, Tevez und Neymar Geburtstag haben, dafür kann ich gar nichts.
Fun Fact, ich weiß es sogar, weil ich just gerade eben noch vor 20 Minuten im Bus saß und durch Insta gedaddelt bin und dann wurde mir das angezeigt, dass irgendwie so der 5. Februar der Tag der Fußballstars ist, irgendwie so. Naja, also ich hätte die Connection sehen müssen, aber trotzdem danke dir, Hannes, dass du heute den Einstieg übernommen hast. Ja. Mir geht's ganz gut, um deine ganz pathetische Frage hier aufzunehmen, weil mir geht's gut. Ich bin etwas müde, etwas erschöpft, war gestern wieder lange im Zug gesessen. Ich habe jetzt auch echt mal die Schnauze voll vom Bahnfahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wurde nach drei wirklich Strahletagen mit blauem Himmel und Sonnenschein in Süddeutschland, hier in Berlin gestern, natürlich wieder mit einer grauen Suppe, einer Mischung aus Wind und Regen empfangen. Es ist wunderbar. Ich hoffe, Brian, dir geht's besser.
Mir geht's gut auf jeden Fall. Ich habe gestern, mir geht's wirklich gut. So, ich bin mal nicht krank. Ausnahmsweise. Nee, in Konstanz ist jetzt Fastnet, das heißt, so ist schon auch ganz lustig gerade alles. So steht in den Startlöchern für den Schmodo am Donnerstag und bin mal gespannt, wie es wird. Wollt ihr wissen, was ich gehe?
Ja, ich wollte gerade schon sagen, gibt's Pläne?
Ich werde tatsächlich als Mönch gehen, als Benediktinermönch oder als Franziskanermönch. Ich entscheide mich noch am Donnerstag, je nachdem, auf was ich Bock habe. Und ja, werde da mit meiner Kreuzkette rumlaufen und werde auf jeden Fall sehr viel segnen, ne, und beten und saufen, nicht saufen. Nein, Spaß. Aber es gibt ja auf jeden Fall einige gute Sprüche und ich werde vielleicht auch wie letztes Jahr vor zwei Jahren ein paar Leute verheiraten. Das geht auch immer ganz gut. Darf man auch als Mönch.
Kommt auch immer gut an.
Kommt wirklich gut an, ja. Tatsache. Hannes, gibt es auch Fasching eigentlich hier in Berlin?
Nee. Ich muss feststellen, das ist eine der Sachen, die ich am meisten vermisse an Konstanz. Die schöne Fastnet-Zeit, die schon sehr geil war. Ich glaube, hier gibt es gar nichts, beziehungsweise nicht irgendwas, was mich erreicht hat. Ich muss sagen, ich bin sehr eifersüchtig auf die Leute, die mit Nordo durch die Straßen ziehen, weil ich kenne das. Ich habe mit ihm auch schon mal Konstanz unsicher gemacht an der Fastnet. Da war er auch als Benediktiner Mönch verheiratet. Deswegen weiß ich, wie krank unangenehm es sein kann, wenn Noah neben dir zwei 18-Jährige mit 35 Promille versucht zu verheiraten, obwohl der Freund von der einen nebendran steht und es dann erstmal ein paar klärende Worte gibt.
Also so schlimm war es wirklich nicht. Muss ich jetzt mal wirklich ganz kurz sagen. Ich habe ja, also kleiner Funfact über mich. Ich habe schon tatsächlich mal dem Papst Franziskus die Hand gegeben. Das heißt, ich darf auch. Das darf man auch mal einfach jetzt wirklich noch beiläufig hier erwähnen. Und ich werde euch ein Bild schicken. Ich werde da stehen mit meiner Bibel, mit meinem Kreuz, ne, und werde einfach das heilige Wort Gottes an den Schmodo verbreiten. So. Einfach, was man mal auch, das muss man auch mal gesagt haben.
Ey, brav, Frage an dich. Wann hast du Papst Franziskus gesehen und wann hast du ihm die Hand gegeben?
Ich wollte es auch gerade sagen, das kannst du halt auch nicht einfach so beiläufig erwähnen. Ist halt eigentlich auch nicht drin, ne?
Ja, wann war das?
Ich bin ja Mönch, ich bin da ja auch sehr bescheiden. Ne? Man muss ja auch bescheiden bleiben. Und ich meine, der Papst ist ein Mensch wie jeder andere, nur dass er halt Gottes Sohn ist.
Du hast das Prinzip nicht verstanden.
Ich wollte sagen, das nicht aufgesagt.
Schön. Nee, was ich sagen eigentlich, wollte, ist
eigentlich richtig gut, dass du deine Religionsbildungslücke gerade aufgedeckt hast. Wird ja heute vielleicht nochmal aufgegriffen, das Thema.
Nein, das war ja auch nur ein Spaß. Aber ich habe ihn getroffen in Rom, da haben wir Urlaub gemacht und da gibt es ja so Papstaudienzen und ich hatte das Glück, ziemlich weit vorne zu stehen und da hat er dann die Menschen begrüßt. Unter anderem mich.
Witzig, dass zwei von uns den Papst Franziskus dann in live gesehen haben. Weil
ich auch.
Alter, was ein christlicher Podcast. Was ist denn das für ein gesegneter Podcast hier?
Also ich kann...
Mit dem Wegen Gottes.
Ich kann noch mehr prahlen. Ich habe bei einer Papstaudienz schon, musikalisch begleitet. Wir saßen hinter dem, also mit dem Orchester saßen wir hinter dem Papst bei seiner Audienz und haben beim Einzug und beim Auszug für den Papst gespielt.
Gott sei Dank ist der ein bisschen schwerhörig.
Wunderbar, gell?
Boah, du warst schon cool, gell, Walle?
Wieso sprichst du in der Vergangenheitsform?
Warst du früher noch cooler als jetzt?
Ach ja. Hannes, wo hast du den Papst gesehen?
Der ist 2014 oder 15, weiß ich gar nicht mehr, nach Quito gekommen. Und dann auf den Straßen ist er in seinem Papstmobil vorbeigefahren und ich stand in der ersten oder zweiten Reihe und dann haben wir uns kurz gesehen. Ich gehe davon aus, dass er mich auch gesehen hat, so wie ich ihn gesehen habe.
Er wird sich safe an dich erinnern. Wer letzte Woche auch auf jeden Fall etwas mehr Gottes Hilfe gebraucht hätte, waren die Herthaner aus Berlin. Hannes und ich waren im Stadion, haben das Spiel live verfolgt, DFB-Pokal-Viertelfinale gegen die Roten Teufel aus Lautern. Es war eigentlich ein geiles Spiel, Stadion war ausverkauft. Aber wir wollen heute nicht über Spiele reden, die wir live verfolgt haben, sondern wir wollen heute zum Einstieg mal über Spiele reden, die wir eben nicht live verfolgt haben, beziehungsweise nicht live verfolgen konnten. Und das hat eben denjenigen Hintergrund, dass Hannes richtigerweise die Frage gestellt hat, was wären denn Spiele, Fußballspiele, die ihr gerne in eurem Leben gesehen gehabt gehättet, um das mal komplett grammatikalisch falsch auszudrücken?
Ja, nee, es ist eigentlich komplett richtig, weil mir war die Frage gekommen, wenn wir uns denn irgendein Fußballspiel in der Geschichte hätten anschauen können, welches hätten wir da ausgesucht? Und wenn ihr wollt, mache ich kurz einen Anfang. Weil wir hatten es ja ein bisschen in der Gruppe über die WM 2026 und die Stadienvergabe. Und wenn es ein Spiel gibt, was ich mir auf jeden Fall extrem gern angeschaut hätte, dann ist es gar nicht ein Spiel des FC Bayerns oder der deutschen Nationalmannschaft oder gar nicht ein Champions-League-Spiel. Es wäre das Endspiel gewesen, 1986 im Aztekenstadion Deutschland gegen Argentinien. Die vielleicht individuell stärkste argentinische Mannschaft aller Zeiten mit Diego Maradona vorne und eine gut, also wirklich übertrieben starke deutsche Nationalmannschaft sind im Endspiel aufeinandergetreten, 3-2 für Argentinien ausgegangen. Und ich denke, das hätte ich einfach gern verfolgt. Einfach wegen erstens Aztekenstadion, einfach legendär. Zweitens, Deutschland steht im Finale. Und drittens, eine Fußball-Ikone aus einem Land, was wirklich Fußball lebt, hebt den WM-Pokal. Das hätte ich gerne live miterlebt.
Brian, krass. Wie sieht es bei dir aus? Ist es ein Spiel vom SC aus der Vergangenheit oder bist du auch eher Team-Nationalmannschaft?
Ich habe sehr viele Spiele, gibt es, glaube ich, die ich gerne gesehen hätte. Wir reden ja auch von Spielen, die praktisch live, ne, von live im Stadion.
Genau, so,
ja. Ne?
Ja. Sicherlich gehört da das ein oder andere SC-Spiel dazu. 5-1 gegen Bayern 1993, 94, glaube ich. Oder das Spiel, wo Oliver Kahn mit dem Golfplatz am Kopf getroffen wurde und solche Sachen. Da wäre ich schon auch gern dabei gewesen. Aber für was ich mich jetzt entschieden habe, ist tatsächlich das Spiel 1954, Deutschland gegen Ungarn 3-2 im WM-Finale in Bern im Bankschaftstadion. Und
Das ist eine unkreative Antwort, sage ich.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, also zum einen auf jeden Fall, jetzt mich interessiert, weil es einfach schon sehr lange her ist und ich glaube, es gibt einfach wenig Zeitzeugen von der Zeit. Und ja, es ist ein legendäres Spiel. Und ich glaube damals, also einfach die historische Bedeutung des Spiels und des Weltmeistertitels sind einfach so groß, dass ich das schon gerne live erlebt hätte.
Das Wunder von Bern.
Ja. Ey, Walle, ich finde es ein bisschen schade, dass du im Nord den Wind aus den Flügeln genommen hast. Du hast wirklich im Gesicht gesehen, wie du, also du meintest, es ist unkreativ, wie ihm einfach das Lächeln verschwunden ist.
Oh nein, das ist doch Quatsch. Ich dachte mir nur so die ganze Zeit, ja, ich hab mir das auch überlegt, ob ich das nehmen soll. Aber ich dachte mir irgendwie, ich bin dann relativ schnell bei mir tatsächlich von der Nationalmannschaft abgekommen, weil ich mir dachte, eigentlich WM 2006, Sommermärchen, Weltmeisterschaft 2014, wir haben ja eigentlich schon die großen Dinge, die eine Nationalmannschaft erreichen kann, haben wir ja miterlebt live. So, also zwar nicht im Stadion, aber wir haben es erlebt. Und dann dachte ich eben, was habe ich bei Schalke nicht erlebt? Ich habe einen DFB-Pokalsieg erlebt. Ich habe erlebt, wie wir fast Meister wurden. Ich habe erlebt, wie wir abgestiegen sind. Was ich nicht erlebt habe bei Schalke, ist die Eurofighter-Saison 1997. Deshalb, ich kann das gar nicht auf ein Spiel reduzieren. Und ich muss auch sagen, ich habe mich relativ schwer getan mit der Frage. Deshalb, ich würde sagen, ich hätte gern so diese ganze Saison von Schalke 1997 gesehen, weil das, glaube ich, vergleichbar ist mit der Frankfurt-Saison vor 2 Jahren. Wann wurde Frankfurt Europapokalsieg? Vor 2 Jahren.
2021, ja, vor zwei
Jahren. Ja, genau. Ja, genau. Ich glaube, das wäre vergleichbar mit dem gewesen. Und ich glaube, diese ganze Reise zu sehen, diesen ganzen Siegeszug mitzunehmen, das wäre, glaube ich, geil gewesen.
Ja, das verstehe ich. Aber es ist doch auf jeden Fall interessant, was für Spiele einem da in den Sinn kommen. Ich habe mir auch gedacht, irgendwie so Zidane 98 hätte ich auch gern gesehen oder, keine Ahnung, irgendein krankes Qualifikationsspiel oder dieses 3, also ich hätte es auch gern miterlebt, dieses 3-0, 3-3 im Champions-League-Finale von AC Mailand, von Liverpool gegen AC Mailand, weil es sind auch so Dinge. Aber freut mich, dass euch die Frage ein bisschen beschäftigt hat.
Ich glaube, ganz kurz, ich hätte noch eine interessante Antwort vielleicht. Ich hätte gerne das Halbfinalspiel Freiburg gegen Hamburg 2022 erlebt in Hamburg, wo Freiburg 3-1 gewonnen hat und damit im Finale stand. Ich habe das in der Distille geschaut in Konstanz und was ich gehört habe von allen, ich war ja im Finale in Berlin, aber was ich von vielen gehört habe, war, dass die Stimmung damals zu krass war, weil das eben wirklich das Achievement war, man ist im Finale so und das noch nicht verloren hatte und viele haben erzählt, das muss eine ganz besondere Stimmung gewesen sein, deshalb. Also vielleicht auch eher ein unspektakuläres Spiel, vermeintlich, weil es ein Halbfinale ist, aber das hätte ich auch, glaube ich, sehr, sehr gerne in Hamburg erlebt.
Das ist oft so, dass dann so K.O.-Spiele wie Halbfinals nochmal eine ganz andere Euphorie auslösen, als dann vielleicht auch nachher bei dem, du warst ja beim Finale, wie du gerade schon gesagt hast, beim Finale an sich war wahrscheinlich gar nicht so die Euphorie da, wie es eben in Hamburg war, weil das war ja dann eben der Sieg, der einen auf den Weg gebracht hat nach Berlin ins Finale und das ist dann eigentlich oft, glaube ich, relativ spannend. Ich weiß auch noch, die Euphorie bei 2014 bei der WM war bei mir am krassesten, als wir gegen Frankreich 1-0 gewonnen haben. Da dachte ich mir auch im Viertelfinale, da war auch auf einmal eine ganz crazy Stimmung irgendwie. Und deshalb, gute Antwort, Brian.
Ja, das ist stark.
Ja, wunderbar. Also heute leider etwas sehr fußballlastiges Intro, aber ich würde sagen, das hindert uns nicht daran, trotzdem einen musikalischen Übergang hier noch einzubauen, um zu unserem eigentlichen Fußballteil dieses Podcasts zu kommen. Ja, es ist wieder viel passiert. Spannende Spieltage in allen Ligen europaweit, deutschlandweit. Aber wir haben uns gedacht, wir beschäftigen uns heute mal mit einem nicht ganz so sportlich aktuellem Thema, sondern eher in der Hinsicht fußballmanagement-technisch interessant. Es geht um die Wintertransfers, die es jetzt gab. Denn das Wintertransferfenster ist mittlerweile geschlossen, richtig?
Korrekt, ja, ist auch.
Und wir wollten jetzt mal so einen kleinen Recap machen und dafür hat jeder von uns einen Transfer mitgebracht. Und da wäre jetzt meine erste Frage an Noah, an welchen Spieler hast du denn gedacht? Welcher Wintertransfer hat dich denn diese Saison überzeugt, überrascht, zum Staunen gebracht?
Also ich finde es relativ schwierig, sage ich mal, zu evaluieren jetzt, ob der Transfer gut oder schlecht war. Aber von Transfers her ist es ein Spieler, den ich auch tatsächlich euch schon genannt habe, Bayo Iglesias, der Ersatzstürmer von Bayer Leverkusen, den ich jetzt tatsächlich mal mitgebracht habe, weil der ja irgendwie so ein bisschen in die Richtung von Nader Djindawi geht und neben seinem Fußballerleben als Influencer noch tätig ist. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Benaya beschäftigt hat, aber er ist auf jeden Fall ein interessanter Typ, hat einen TikTok-Kanal, ist auch politisch sehr aktiv, was Gleichberechtigung von LGBTQ+ und so weiter angeht und dementsprechend sicherlich ein spannender Spieler, nicht nur fußballerisch, sondern eben auch neben dem Platz aktiv und dementsprechend mein Spieler, mein Transfer des Winters in dem Fall. Gibt natürlich auch noch total viel andere, die spannend sind, aber das fand ich jetzt mal den ein bisschen hervorheben. Mal schauen, was da so passiert.
Da muss ich mich ganz ehrlich machen, mal ich habe mich mit dem Spieler, ich kenne den nicht wirklich. Also ich habe mich mit dem auch nicht richtig beschäftigt jetzt im Zuge des Transfers. Kannst du mir da mal so einen kleinen Steckbrief geben? Kannst du mal so ein bisschen abholen, mich und vielleicht auch die Hörerschaft?
Bayo Iglesias ist Spanier und er hat bei Granada gespielt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. 1993 geboren.
Ja.
er hat bei Sevilla da gespielt. Entschuldigung.
Genau.
Bei Sevilla hat er gespielt und er hat sich auch tatsächlich, das war auch ganz lustig, er hat eigentlich nicht so viele Spiele für Spanien gemacht, nur zwei, und hat dann nach diesem Kussskandal von Rubiales gesagt, er wird nie erst dann wieder auflaufen, wenn Rubiales gefeuert ist. Also okay, auch irgendwie. Jetzt ist er ausgeliehen für Bayer Leverkusen, weil ja Boniface immer noch verletzt ist und Schick, glaube ich, auch.
Ja, Noah, ich finde es extrem gut, dass du mitgebracht hast, aber zwei ganz, ganz kleine Korrekturen. Uns hören zwar nicht so viele Leute aus Spanien, aber wenn du sagst Sevilla, ist das ein Fehler, der uns drei mit dem Tod kosten würde, weil er hat bei Betis Sevilla gespielt.
Ja, wie gesagt, Betis Sevilla.
Ja, aber beim zweiten Mal hast du wie gesagt, es muss klargestellt Betis, weil das ist wirklich so wie, also das ist Schalke Dortmund, da verstehen die keinen Spaß. Und sprich mal seinen Namen nochmal aus.
Ach, Borja, Entschuldigung, Bayo habe ich gesagt. Borja Iglesias Quintas.
Nicht stöhnen, sei nicht sexuell erregt, sei einfach Borja.
Borja. Also ich finde, aber jetzt mal ganz kurz, aber das spanische Spanisch, das ist durchtrieben von schwierigen Lauten.
Ja, klar, aber
das finde ich tatsächlich in Lateinamerika ein bisschen entspannter.
Aber warum? Also oftmals, wenn Deutsche Spanisch sprechen, machen sie so ein warum? Ja, aber
das halt für,
Dinger. Ja, wir haben das gelernt von Jorge González.
Ja, das ist also dieses so sexuell erregt. Pack das weg. Bro, aber ich sag dir jetzt mal, wie das, du kannst es nicht verstehen, aber für jemand aus Deutschland klingt das sexuell erregt.
Borja.
Okay. Schön, aber du sprichst es nicht Spanisch aus, Digga. Du sprichst es lateinamerikanisch Spanisch aus.
Wenn der Bré in sein Klassenzimmer gelaufen ist, weißt, Austausch 2011 in die Schule in Ermingen, dann hat er gesagt, hallo, mein Name ist Borja. Nicht Borja.
Bro, aber genau das ist doch der Punkt, dass aus popkulturellen Gründen wir in Deutschland einfach ganz andere, das anders wahrnehmen. Entschuldigung, du sprichst halt fließend Spanisch, für dich ist das anders. So ist aber auch genug der Sprache, was habt ihr denn mitgebracht? Ist auch egal eigentlich.
Komm, Walle, mach du mal weiter.
Ich war ganz gebannt in eure sprachsexuelle Diskussion. War sehr interessant. Ich habe mitgebracht Modahut. Frisch gekommen zum VfB Stuttgart, fand ich einen spannenden Transfer. Deshalb, weil ich eigentlich auch sagen muss, ist so ein Spieler, den ich nie so richtig einschätzen konnte. Irgendwie, er ist ja zum BVB gekommen, ich weiß gar nicht, von wo eigentlich, nochmal von Gladbach, richtig?
Wer?
Moder, ja, von Gladbach.
Der ist von Gladbach zum BVB und war damals immer schon so ein Talent und wurde immer als Talent und der Spieler und bla 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 und ich habe das aber irgendwie nie so richtig in ihm gesehen und er hat ja auch beim BVB nicht so richtig Fuß fassen können. Und ging dann nach Brighton und bei Brighton jetzt in der Hinrunde nur 9 Spiele gespielt und jetzt eben zum VfB, wo ich sagen muss, einerseits sportlich, ich weiß nicht, ich kann es nicht so richtig einschätzen, weil ich den Spieler irgendwie nicht so richtig einschätzen kann. Ich tue mich bei dem immer sauschwer, aber man muss sagen, er wird auf jeden Fall eine gewisse Klasse haben, sonst hätte er nicht die Station gehabt, bei denen er nun mal gespielt hat. Und ich glaube, das ist ein Spieler, selbst wenn er nur als Ergänzungsspieler eingesetzt wird beim VfB, der eben den Stuttgartern jetzt gerade ziemlich gut tun kann. Aber ich glaube, es kommt auch darauf an, wie er sich eben gibt in der Mannschaft, also wie er sich in das Mannschaftsgefüge auch einfügt. Wenn er jetzt da so kommt und denkt, hier, ich bin jetzt King Kotlet und spiele mich jetzt hier auf, weil ich war beim BVB und wunderbar und ich war in der Premier League, dann wird es nichts. Dann kann das richtig nach hinten losgehen. Aber wenn der sich richtig einbringt in dieses Mannschaftsgefüge, dann glaube ich, kann das relativ geil werden für den VfB jetzt eigentlich. Also ich glaube, es tut ihnen dann doch wirklich gut und man muss auch dazu noch sagen, ich habe mir irgendwie so im Kopf den Vergleich gezogen zu Zagadou, den sie ja bei Dortmund auch ein bisschen vom Hof gejagt haben eigentlich, der bei Stuttgart mittlerweile wirklich ein integraler Bestandteil wieder geworden ist der Mannschaft. Und deshalb glaube ich, vielleicht ist es für Modahut auch eben eine Chance, wieder zurück zu alter Leistung zu finden und was ich glaube, das tut dem VfB ziemlich gut, deshalb mein Transfer.
Ja.
Kleine Art.
Ja, sorry, sag du.
Sorry, ich wollte nur eine kleine Anmerkung machen. Ich finde, du hast absolut den Punkt getroffen, dass er vom Hof gejagt wurde, weil im Prinzip wurde ja Modahut gegen Sally Özcan getauscht. Und ich finde, es war kein guter Tausch eigentlich, weil Modahut gerade am Ende, bevor er dann gewechselt ist, eigentlich voll geil diese, also im Prinzip ist ja, also die Ergänzung zu Can war, was kreative Spieleröffnung angeht. Und da hat er schon durchaus, finde ich, mal Spiele gehabt. Er war natürlich nicht die Konstante, die man vielleicht gebraucht hätte bei Dortmund, aber er hat meiner Meinung nach zumindest eigentlich immer wieder schon starke Leistung abgerufen, was eben gerade Spieleröffnung, was schnelle Ballführung angeht, was auch Dortmund häufig ausgemacht hat, gerade wenn du jetzt noch Offensivspieler hast wie Malen und Sancho und dementsprechend habe ich es nie so ganz verstanden, warum sie ihn gehen ließen und ich finde das jetzige Mittelfeld nicht unbedingt besser, sondern eher schlechter, glaube ich sogar. Und ich glaube, auf jeden Fall ist eine Verstärkung. Die Frage ist halt, ob die Zeit dafür vielleicht einfach zu kurz ist. Und übrigens, Zagadou, hast du ja auch erwähnt, der ist leider ja verletzt jetzt bis zum Ende der Saison.
Ja, klar, aber bis dahin war ja eben ein integraler Bestandteil beim VfB, war ja Stammspieler in Innenverteidigung. Deshalb hatte ich da irgendwie so die Parallele gesehen. Ja, Hannes, wen hast du denn uns mitgebracht?
Ich mache es rechts unspektakulär und bleib bei meinem Verein. Aber ich denke, wir können uns alle als Bayern-Fans an Brian Zaragoza von FC Granada aus der spanischen Liga erfreuen. Das,
und jetzt sag mir mal, dass das sich nicht sexuell gerade angehört hat, was du gerade gesagt hast, ne?
Brian Zaragoza. Was?
Junge. Brian schüttelt mit dem Kopf.
Ist okay.
Gut, Hannes checkt das nicht, weil er vorne spricht. Woher soll das jetzt auch kommen? Das versteht der halt nicht.
Ja. Also du hast uns mitgebracht, Brian Zaragoza von Granada.
Genau, Brian Zaragoza von Granada. Aber weil das Besondere an dem Transfer, mal abseits von der sexuellen Erregung, den er bei euch auslöst, die Tatsache ist, dass der FC Bayern den ja eigentlich für die nächste Saison verpflichtet hat, aber aufgrund der Verletzung von Coman jetzt zu Granada gesagt hat, hey, wir brauchen den jetzt früher. Worüber ich mich sehr freue, weil der Kader vom FC Bayern ist jedes Mal dünner, jedes Mal weniger Spieler auf der Ersatzbank, die das Spiel verändern könnten. Und ich denke, Zaragoza ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung, der offensive Akzente setzen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, was er jetzt der Mannschaft mitbringt.
Darf ich dich an der Stelle genauso kalt erwischen wie Brian eben? Ich glaube, das ist auch ein Spieler, der jetzt bei dem durchschnittlichen deutschen Fußballfan vielleicht gar nicht so bekannt ist. Wirst du da auch nochmal irgendwie kurz zwei, drei Sätze drüber sagen, woher der kommt, was spielt er für eine Position und vielleicht irgendwie so, was erwartest du von ihm?
Was erwarte ich von ihm? Ich erwarte von ihm Dynamik, weil er spielt auf der Außenbande. Er kann sowohl links außen als auch rechts außen spielen. Kommt von diesem Verein, der gerade in Spanien ziemlich viel richtig macht, FC Granada. Die gehören ja zur Man City Gruppe, aber das haben wir auch, glaube ich, schon mal besprochen.
Nein, Girona.
Girona gehört zu den Granada eben nicht. Ist ein spanischer Fußballspieler, recht jung, 22 Jahre, hat aber schon genug Zeit, um sich ein bisschen zu entwickeln. Viel mehr kann ich dir jetzt auch nicht sagen, außer dass er halt ein Wirbelwind auf der Außenbande ist.
Ja, ist stark.
Was ich gerade noch sagen möchte, ist, ich glaube, die Fans waren nicht so erfreut, das zu hören, ehrlich gesagt, dass der jetzt zur Halbseite wechselt.
Achso, die Fans von Granada?
Ja.
Ja, das mir. Ja, sorry.
Das finde ich schon auch echt krass. Also Wintertransferperiode hin oder her, ich weiß nicht, so früher war das ja, so was ich jetzt mal so gehört habe, nebenbei nicht so ein Ding, dass man während der Halbsaison gewechselt ist. Das hat sich ja jetzt auch irgendwie voll nochmal verstärkt. Was ist denn da euer Take dazu? Meint ihr, das macht Sinn oder ist es eher gefährlich?
Ich glaube, insbesondere diese Saison hat es den Hintergrund einfach, dass wir im Sommer eine Europameisterschaft haben. Und ich glaube einfach, dass sich deshalb sehr viele Spieler, die jetzt vielleicht gerade bei ihren aktuellen Vereinen nicht auf sonderlich viel Spielzeit bekommen, eben das Wintertransferfenster nutzen, um nochmal zu einem neuen Verein zu kommen, sich nochmal mehr zu beweisen, um nochmal mehr Spielpraxis zu bekommen, um vielleicht einen Platz in ihrer jeweiligen Nationalmannschaft zu bekommen. Also ich sehe den Punkt, dass es sich allgemeine Entwicklung ist, wo mehr passiert. Aber ich glaube, in Jahren, wo eben eine WM oder EM ansteht, dass es da nochmal deutlich extremer ist als sonst. Könnte ich mir vorstellen, ich habe jetzt natürlich keine statistischen Belege, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch ein Faktor ist, was das ausmacht.
Ich denke, ein Spieler, der das auf jeden Fall smart genutzt hat jetzt in dieser Periode, ist Jerome Boateng, der von vereinslos in eine, ich glaube, italienische Mannschaft gewechselt ist. Warte, das kann ich nochmal kurz nachschauen.
Ja, zum italienischen Erstligisten. Und dann hat einfach erste FC Nürnberg Frauen Twitter-Abteilung so ein Bild von Kasia Lehnert gepostet in schwarz-weiß. Richtig krank. Ja. Es ist schon bitter. Ich habe auch gelesen, dass sich Kevin Prince von ihm distanziert und nichts mehr mit ihm zu tun hat. Das ist schon krass.
Aber nee, nur weil um auf das zurückzukommen, ja, ich glaube, das hat vermehrt damit zu tun. Aber ich finde, im Gegensatz zu früher ist halt Fußball ein bisschen. Du hast halt viel mehr Spiele. Du hast viel mehr Spiele in einem kürzeren Zeitrahmen, wodurch deine Spieler nicht so fit sind. Und dann ist dieser Wintertransfermarkt eine ganz gute Möglichkeit, dich kurzfristig zu verstärken. Und ich glaube, deswegen nutzen das viel mehr Spieler jetzt aus.
Ja, und es ist halt vor allem auch eine sehr gute Möglichkeit, Korrekturen anzubringen. Also wir haben es oft besprochen, Bayern hat die Sommertransferperiode ein bisschen verkackt, was Einkäufe angeht. Das ist halt jetzt die Möglichkeit gewesen, da Korrekturen vorzunehmen. Plus du hast halt auch zum Beispiel, insbesondere jetzt wieder Beispiel Bayern, auch Verletzungsausfälle mit Coman und Davis. Und das sind halt auch zum Beispiel so Personalpunkte, wo du dann halt einfach punktuell nacharbeiten kannst. Deshalb, aber Brian, was denkst du denn? Womit hängt das zusammen?
Ach, ich hab noch keine wirklich ganz klare Erklärung. Also auf der einen Seite beobachten wir auch medial einfach eine viel größere Beachtung des ganzen Transfers. Zeug, also so Leute wie Fabrizio Romano, sogenannte Journalisten, wären vor ein paar Jahren nicht beachtet worden, weil er im Prinzip ja nur ein Insider ist. Und jetzt ist der aber anerkannter Experte, mehr oder weniger. Und ich glaube, das ist einfach auch im Zeitalter von sehr schnellen Nachrichten und Social Media auch nochmal einfach gewachsen. Und ich glaube einfach, und Hannes hat es auch geklärt mit den vielen Spielen, ist es einfach so, dass die Vereine sich ständig verstärken müssen, ständig sind die Spieler verletzt und dazu kommt es noch dieses Jahr die EM, wo halt einfach viel und natürlich auch sowas wie Afrika Cup und Asien Cup, das ist auch noch dazu gekommen, glaube ich. Also es kam irgendwie, glaube ich, diese Saison ganz viel zusammen, deshalb gab es so viele wie noch nie gefühlt, ohne das jetzt hier mit Zahlen zu beweisen, und gleichzeitig ist es aber auch eine Entwicklung, dass einfach die Vereine da irgendwie so sich so ein bisschen, das ist einfach eine Vereinssache ja auch, dass die Vereine sagen, ja gut, dann bedienen wir uns da und auch mal wieder der Stärkere bekommt am besten so ein bisschen nach dem Motto.
Ja, es kommt viel zusammen, ist ein sehr, sehr, sehr gutes Stichwort, weil es war ja jetzt eben nicht nur Wintertransferschluss, sondern auch Bundesligaspieltag am Wochenende, und ich muss sagen, ich habe seit langer, langer Zeit mal wieder Samstagmittag Schalke geschaut, Teile vom SSV Ulm angeschaut und dann noch Bundesliga-Konferenz um 15.30 Uhr geschaut, und ich muss sagen, insbesondere die Konferenz, wo keiner meiner Herzensvereine gespielt hat, hat mich irgendwie nicht mehr so richtig abgeholt. Also auch wenn es ja eigentlich eine relativ gute Konferenz war mit vielen Spielen und vielen Toren, irgendwie ist so ein bisschen, macht nicht mehr so viel mit einem. Irgendwie, wenn ich überlege, wie das noch vor ein paar Jahren war, so, wo ich dann 15.30 Uhr Konferenz geguckt habe, egal wenn irgendwo ein Tor gefallen ist, war ich direkt so, ja, leck mich am Arsch, wo ist jetzt Tor und wer hat es geschossen und wunderbar. Und das hat irgendwie, muss ich sagen, ziemlich abgenommen, und das ist ein Thema, das wir heute auch noch ansprechen wollten. Habt ihr das Gefühl, dass Fußball mittlerweile eine zu große Menge angenommen hat, also dass einfach zu viel Fußball gespielt wird, dass wir einfach in der Dauerbeschallung der Fußballunterhaltung sind und dadurch ein bisschen die Attraktivität abgenommen hat?
Ich würde gerne als erstes auf die Frage antworten, wenn das okay ist, Noah.
Klar.
Ja, also ich strukturiere meine Antwort in zwei Teile. Der erste Teil, weil ich glaube, du hast recht, wenn man zu viel von irgendetwas bekommt, ist es dann nicht mehr so besonders. Ich weiß nicht, ob ihr den Film The Incredibles kennt, da sagt der Bösewicht an einer Stelle, wenn alle Superheroes sind, ist keiner mehr ein Superhero, und sowas kannst du auch jetzt vergleichen. Du hast die ganze Zeit Spiele, klar, ist dann nicht mehr so besonders, aber warum du dich nicht mehr freust, wenn bei der Konferenz bei Köln gegen Wolfsburg ein Tor fällt, oder warum es dich nicht mehr juckt, dass Hoffenheim in Führung geht gegen Gladbach, du bist 25, am Ende deines Masterstudiums und hast eine Werkstudentenstelle, und dir sind jetzt einige Dinge wichtiger. Du wirst älter und es wird alles relativer. Ich denke, das hat es damit zu tun, weil ich merke,
das kann es nicht sein. Nein, das kann es nicht sein.
Also das früher bei mir, Junge, als ich 13, 14 war, hätte ich kein Spiel des FC Bayern verpasst. Und ich weiß noch, bei uns waren die Spiele ja immer morgens. Und wenn wir eine Einladung hatten zu Freunden von meinen Eltern oder irgendwas, habe ich geheult. Ich lag auf dem Boden, habe geheult. Ich war dann auf der Einladung, habe geheult. Mein Essen war dann immer versalzen, weil ich aufs Essen geheult habe, weil ich nicht sehen konnte, wie Arjen Robben seinen Doppelpack gegen Hoffenheim schießt, weißt? Aber jetzt denke ich mir, wenn ich das Spiel am Wochenende nicht sehe, schade, weil gegen Leverkusen auf jeden Fall ein geiles Spiel. Aber so what, schaue ich mir halt die Highlights an. Also ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun.
Jetzt bin ich aber auf die Antwort von Brian gespannt, weil ich bin mir sicher, Brian heult heute noch, wenn er ein SC Freiburg-Spiel verpasst.
Also, ich muss schon sagen, da kann meine Freundin auch ein Lied davon singen, dass das für mich prioritätenmäßig ganz, ganz weit oben rangiert. Also, ich schaue auch mittlerweile kaum mehr Konferenz, wenn Freiburg spielt, weil ich das Freiburg-Spiel unbedingt sehen will. Also gehe ich nicht in die Distille oder gehe ich nicht in die Kneipe und schaue mir wirklich alleine wegen das Spiel an, weil es mich halt krass interessiert. Aber ich sehe den Punkt schon, dass man bei der Konferenz es nicht mehr juckt, aber es liegt ja nicht daran, dass die Spiele nicht mehr gut sind, sondern dass irgendwelche random sogenannten Vereine da spielen, die da nicht spielen sollten. So, doch, das ist doch ein Punkt, Digga. Wen juckt denn Wolfsburg? Wen juckt Hoffenheim? Wen juckt Augsburg? Sorry, das ist einfach, also die Qualität der Liga hat halt extrem nachgelassen, was die Vereine auch angeht. Es juckt halt niemand mehr, ist auch verständlich. Ganz kurz, der vergangene Bundesliga-Spieltag am Sonntag, Digga, das interessiert, ich schaue ja nicht mal mehr SWR-Zusammenfassung. Was jucken mich denn diese Vereine? Das ist doch scheißegal.
Ja, aber das ist
für mich Attraktivität. Sorry, das ist für mich ein valider Punkt.
Ja, aber das geht ja nur ein Stück weit, weil, sorry, also wie lange haben wir jetzt Augsburg schon in der Bundesliga? Wie lange haben wir jetzt Wolfsburg schon in der Bundesliga? Wie lange haben wir Hoffenheim schon in der Bundesliga? Also das ist ja jetzt keine, sie sind ja jetzt nicht erst seit letztem Jahr da. Also das ist das, was ich sage. So, das ist, mich hat auch Bundesliga interessiert, wenn Schalke gegen Augsburg gespielt hat. Natürlich ist es bei mir jetzt nochmal verstärkend, weil ich muss sagen, ich gerade einfach extrem viel Fußball konsumiere, dadurch, dass ich halt einfach drei Ligen aktiv verfolge. Das ist halt einfach viel. Und irgendwie ganz ehrlich, da fällt halt dann oft die erste Liga hinten runter, wo ich einfach sagen muss, es ist halt auch irgendwie so ein bisschen die uninteressanteste, auch wenn das Meisterrennen gerade natürlich sehr spannend ist, keine Frage. Aber wir wissen ja alle, wie es am Ende des Tages ausgehen wird. Deshalb, ich glaube, bei mir ist es eher noch darauf zurückzuführen, dass es einfach zu viel ist. So, ich habe halt den aktiven Vergleich gesehen mit Hannes und noch einem Kumpel am Mittwoch im Stadion bei der Hertha. Ein Verein, mit dem ich eigentlich nichts zu tun habe, Kaiserslautern, ein Verein, mit dem ich nichts zu tun habe, das hat mir so viel mehr gegeben, das live anzuschauen, weil das war einfach ein pures Fußballerlebnis. Und das bringt viel, viel mehr, als finde ich das dann so im Fernseher anzuschauen. Das irgendwie fand ich eine spannende Beobachtung.
Aber nur eine Frage an dich, faszinierst du dich, also ganz kurz, ich bin immer noch ein riesen Fußballfan und ich konsumiere, wenn ich kann, 20 Stunden am Tag Fußball. Aber faszinierst du dich immer noch so wie früher?
Boah, also ich glaube natürlich hat diese kindliche Begeisterung, die man hat, wenn man früher im Stadion war, wenn man früher, Nationalmannschaft geschaut hat, ist natürlich nicht mehr da. Also ich erinnere mich schon, dass ich über Tore mich ganz anders gefreut habe als jetzt. Ich habe das Gefühl, heutzutage bin ich da viel kompetitiver. Also ich freue mich gar nicht so sehr über das Tor, sondern ich weiß, okay, das ist ein Mittel, das wir gewinnen können. So, aber ich bin extrem emotional noch dabei. Also ich habe, als ich Freiburg gegen Hoffenheim geschaut habe, das war grenzwertig, wie sehr ich da mitgefiebert habe. Selbst vorm Fernseher so. Also das ist für mich schon super relevant auch. Und das ist halt für mich auch kein Event, sondern es ist ja wirklich wichtig, dass Freiburg gut spielt. Sondern, also das ist für mich einfach einer der wichtigen Lebensinhalte. Und ich gerade jetzt als Freiburg-Fan ist natürlich geil, weil sie einfach auch erfolgreich sind, aber es ist halt schon, man ist mit dem Ganzen aufgewachsen. Und klar, ich glaube, man wird einfach, diese kindliche Begeisterung geht weg, aber man nimmt es immer noch wahnsinnig ernst. Oder ich nehme es zumindest ernst. Und es gibt ja den schönen Satz, Fußball ist nicht so wichtig wie Leben und Tod, es ist weitaus wichtiger. So. Und ich glaube, das war noch zu. Oder nee, ja, Fußball ist wie irgendwie so in die Richtung, ich weiß nicht, wahrscheinlich wisst ihr, was ich meine, aber so dieser Ernst, den der Fußball auch mitgeht, dieser Impact, den er auf das soziale Leben hat, das finde ich schon immer noch nach wie vor geil.
Ja, ganz kurz, den Impact des Fußballs auf mein soziales Leben werde ich nie abstreiten und der ist ja riesig. Ganz kurz, wir kennen uns ja unter anderem, weil wir alle Fußballfanatiker sind. Also wenn ich denke, wenn wir dasselbe Hobby, was wir jetzt alle teilen, nicht teilen würden, wären wir uns vielleicht im Studium nicht so nahe gekommen. Oder auch mit anderen Freundschaften, die ich in Ecuador und Peru geschlossen habe. Aber nee, was ich sagen wollte, bei mir, ich glaube, ich hat es ein bisschen abgenommen, diese Faszination, wie gesagt, ich bin immer noch riesen Fußballfan, seitdem alle, die auf dem Feld stehen, so alt sind wie ich, weißt, als ich früher so 12, 13 war, dachte ich mir, boah, guck dir die an, die Talente mit 20, 21, jetzt denke ich mir, Bro, ich werde dieses Jahr 25 und da laufen Bras rum, die sind alle 18, 19 und sind erfolgreicher als ich und vielleicht ist das manchmal ein Dorn im Auge.
Oh, Hannes schmerzt einfach, dass er es nicht geschafft hat. Er hat den Sprung nicht geschafft.
Aber knapp.
Trotz Traumtor in der Uniliga.
Trotz Traumtor.
Danke, Marc Sauter.
Kuss. Ja, ich glaube nochmal zu dem Thema Begeisterung zurückzukommen, das abzuschließen auch so ein bisschen. Ich glaube, bei mir hängt es auch, habe ich auch einfach beobachtet, obwohl Schalke am Wochenende sogar gewonnen hat. Und ich das ganze Spiel angeschaut habe, wo ich wirklich sagen muss, das kam diese Saison noch nicht oft vor, dass ich ein ganzes Schalke-Spiel geschaut habe. Das hat einerseits mit den beschissenen Anschlusszeiten zu tun, andererseits aber auch einfach damit, dass es halt einfach sau unattraktiv ist. Also diese Mannschaft oder dieser Verein ist halt so krass enttäuschend, diese Saison. Das ist also wirklich, ich glaube, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, weil du bist halt einfach irgendwie so vor ein paar Jahren waren wir noch Zweiter unter Tedesco. Wir hatten Champions-League-Ansprüche. Wir waren im Meisterrennen. Zwischenzeitlich. Und jetzt spielen wir gegen den Abstieg in Liga 3 und kriegen voraussichtlich keine Drittliga-Lizenz, wenn wir absteigen. Das heißt, es geht in die Regionalliga West.
Ist doch schön. Alter, Tradition.
Ich glaube, das ist halt irgendwie mittlerweile auch so eine Enttäuschung einfach über den Verein an sich, dass ich werde jetzt nicht sagen, ich bin kein Erfolgsfan. Ich werde immer Schalke-Fan bleiben und ich werde immer Schalke verfolgen. Und da ändert sich auch nichts dran. Da können sie auch in der Verbandsliga spielen. Aber das ist halt einfach, du verlierst natürlich auch ein bisschen an diesem Emotionalität, die Brian jetzt halt gerade für Freiburg hat, weil es Freiburg halt auch die letzten Jahre überdurchschnittlich gut läuft. Die verlierst du halt auch einfach, wenn es einfach seit Jahren nur bergab geht und du halt immer wieder enttäuscht wirst. Und deshalb, ich glaube, das ist bei mir vielleicht auch so ein bisschen.
Ja, no.
Voll, also absolutes Verständnis. Ich finde, wir haben alle unsere validen Punkte da und ich kann das auch voll nachvollziehen. Und vielleicht, ich glaube, also was ich noch vielleicht zum Abschluss der Diskussion sagen möchte, ist, es hat auch immer sau die Phasen bei mir gegeben. Also es gab auch Phasen bei mir in meinem Leben, wo ich das nicht so verfolgt habe. Da weiß ich noch, dass Freiburg, ich nicht jedes Spiel geschaut habe. Also das ist wirklich auch phasenabhängig. Ich glaube, es wird auch mal wieder Phasen geben, wo ich dem Fußball vielleicht nicht so nahe bin wie jetzt gerade. Vielleicht auch jetzt gerade durch den Podcast, klar, aber das ist wie jede Sache im Leben, gibt es halt Phasen, wo man sich sehr, sehr, sehr intensiv und manchmal gar nicht viel damit beschäftigt. Und vielleicht ein Thema noch, was wir irgendwann mal besprechen. Ich glaube, dafür reicht die Zeit heute nicht, aber es würde mich auch interessieren, in welchem Zusammenhang generell die Attraktivität des Spiels da einen Einfluss hat. Weil ich habe ja auch mal so ein bisschen die bisschen provokative Frage gestellt, ob früher mit Spielern wie Ronaldinho, Neymar, Ronaldo, dem echten Ronaldo, da das Spiel einfach attraktiver war.
Kontrolle. Der echte Ronaldo heißt Cristiano.
Bro, das wirst du nie ändern können, aber der echte Ronaldo heißt einfach Ronaldo.
Aber ich würde mir eigentlich ganz gern die paar Minuten schnell nehmen und das noch mit einbeziehen in die Diskussion, weil ich finde das eigentlich einen sehr, sehr richtigen Punkt, den du da gerade sagst. Und ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen. Ich glaube, da hast du auf jeden Fall recht. Und ich glaube, ein sehr, sehr entscheidender Faktor sind da einfach die NLZs, also die Nachwuchsleistungszentren, insbesondere in Deutschland, die wir halt einfach die letzten Jahre, wir haben nicht mehr diese Straßenfußballer kreiert. Also das ist ja auch der Grund, also das ist ja der Nährboden für die Baller League, warum es das jetzt wieder gibt, wenn man halt einfach mal wieder attraktiven, schnellen, kreativen Fußball sehen will und nicht dieses, du hast es beschrieben, als das Guardiola-hafte, fand ich einen sehr, sehr guten Satz, dieses durchtaktisierte Spiel einfach. Und das ist schon verloren gegangen. Ich glaube, deshalb sind auch viele Spielertypen dadurch verloren gegangen. Und da ein ganz letzter Punkt noch dazu. Ich finde zwei Gegenbeispiele, die eben zeigen, weil sie eben nicht die Nachwuchsleistungszentren in Deutschland durchlaufen haben, sind einmal Musiala, der genau das ist eigentlich. Der ist ja wieder so ein richtiger Künstler, so ein richtiger, eigentlich von der Physis gar kein Fußballprofi. Der ist ja nicht groß, der ist nicht kräftig, der ist nicht sonderlich schnell, aber der kann halt einfach kicken. Also der ist technisch einfach stark. Und auf der anderen Seite, auch wogegen Nachwuchsleistungszentren ja auch vorgehen, ist so ein Gosens-Spielertyp. Ihr weißt, ich bin großer Gosens-Fan. Ich bin großer Gosens-Fan, weil ich finde auch, diese Mentalitätsmonster machen diese Nachwuchsleistungszentren ja auch kaputt. Also den hat man ja sein Leben lang gesagt, er ist nicht gut genug für den Profifußball und ist ja dann so einen crazy Umweg gegangen über dann am Ende des Tages Bergamo und jetzt Union, Inter Mailand Union. Also ich finde, das sind so zwei Spielertypen, die eben zeigen, wenn du nicht in diesen Nachwuchsleistungszentren warst, dann kommt eine ganz andere Art Spielertyp raus.
Noah, mach zuerst.
Entschuldigung, ich wollte nur noch ergänzen, Merlin Röhl zum Beispiel, der von Freiburg, ist auch nicht im NLZ gewesen und ich finde, also ich wage zu behaupten, dass ich das auch manchmal erkenne, dass er so ein bisschen freier aufspielt, so ein bisschen, keine Ahnung, wir nennen ihn ja schon den Zauberer, weil auch wegen seinem Namen, aber er hat irgendwie so eine gewisse ungezwungene Spielart und Weise und ich finde schön, dass du es gesagt hast, weil ich glaube auch nämlich, dass die NLZs da sicherlich auch eine Rolle spielen. Ich möchte die überhaupt nicht verteufeln, das ist auf jeden Fall die Professionalisierung des Fußballs. Der wird ja auf eine andere Art und Weise attraktiv. Ne? Es passieren kaum mehr technische Fehler, es geht sehr schnell, wahnsinnig schnelles Spiel. Aber es fehlen halt so ein bisschen, sag ich mal, die Ausnahmespieler, die irgendwie dieses Spiel so besonders machen. Ich denke jetzt auch gerade wieder an Flo Wirtz, finde ich, der auch so ein bisschen wieder ganz besonderer Spielertyp ist. Der hat ja auch das Tor des Jahres geschossen, leider gegen uns. Und ich finde das auch wieder geil, dass so ein Tor dann auch gewinnt. Weil das ist so, eigentlich würde das auch in einem NLZ nicht erlaubt sein, so gefühlt. So. Und das finde ich eigentlich schon wieder nice, dass man auch wieder solche Tore sieht, à la Grafitsch gegen Bayern so ein bisschen, ne?
Ja, ganz kurz, was ich sagen wollte, das haben ja schon viele Fußballprofis gesagt und allen voran Thiago, der hatte mal gemeint, dass es ihm sehr leid tut, dass seine Position auch ein bisschen verschwindet. Dieses ein bisschen faulere vom Laufen her, aber mental absolut krass und halt mit der technischen Qualität das umzusetzen. Also wenn ihr euch Thiagos Spiele anschaut, das ist so ein bisschen, kannst ganz, ganz minimal mit den Spielen von Messi vergleichen, er sprintet nicht an, er stürzt sich jetzt nicht in die Zweikämpfe, aber er macht den Unterschied halt daraus, dass er wirklich mit einem Pass die Abwehrkette durchbricht und dann den Stürmer vor das Tor bringt. Und das ist jetzt heutzutage auch ein bisschen verschwunden und er meinte auch irgendwann mal, dass diese Fußballsysteme, die absolut darauf abgesetzt sind, dass die Spieler stark sind, dass die Spieler schnell sind, dass die Spieler schnelles Passspiel machen und dass diese Kreativität weggegangen ist, dass sie ein bisschen dazu führen. Ja, Noah.
Ich wollte nur anführen noch, ich erinnere dir noch an euch an die Werbung von Nike, von Risk Everything.
Ja, klar.
Diese krasse Werbung. Und ich finde, also ich will jetzt keine Werbeslogans hier nachplappern, aber ich finde der Slogan so, Risk Everything, also praktisch diesen einen Move zu machen, der zwar nicht logisch ist, aber der halt einfach geil ist. So irgendwie den Fallrückzieher von Ibrahimovic gegen England. Oder irgendwie das Tor von Grafitsch eben gegen Bayern mit der Hacke. Das macht irgendwie Fußball ja auch aus, oder die Attraktivität zumindest ist es ein elementarer Bestandteil. Und ich finde halt, wenn wir Guardiola-haft spielen, ist es eben nicht die richtige Entscheidung, den Fallrückzieher machen. Wir legen ihn mit der Brust ab für unseren Nebenspieler. Aber halt Risk Everything ist eben den. Ich will jetzt wirklich, ich klinge hier wie ein Nike-Botschafter, sorry, aber ich finde, das ist irgendwie, das passt da, finde ich, in dem Zusammenhang ganz gut, auch dass die Werbung schon sehr alt ist. Solche Spieler eben hättest du halt. Ich wüsste gar nicht, welche Spieler ich für so eine Werbung nehmen würde. Welche Spieler würdet ihr denn nehmen? Da war Ribéry, Zlatan, Neymar, Andres Iniesta, der echte Ronaldo dabei. Aber welche Spieler würdest du heutzutage dafür so eine Werbung nehmen, frage ich mich.
Ich würde sagen, Mbappé kannst du da reinpacken. Mbappé ist immer noch so ein bisschen von der Spielart und Weise her, so ein bisschen ein Spieler in dieses Guardioli, wie hast du es genannt? Pepianische? Guardiolische, genau, und dieses Guardiolische passt da nicht ein. Er ist halt so ein, ich glaube, Mbappé könntest du so als einen Straßenkicker bezeichnen und du hast 1000. Also ganz kurz, wenn ihr da ein bisschen Bock habt, guckt euch lateinamerikanischen Ligen an, denn ich habe ja Neymar und Ganso und die ganzen verfolgt, bevor sie in Europa waren. Da hast du noch hunderte von diesen Kickern. Aber denen wird es so ein bisschen ausgetrieben, aber ich glaube, Vini und Rodrigo von Real Madrid kannst du auch noch da reinpacken.
Ja, ist auf jeden Fall
ein spannendes. Ich habe gerade an das vorgedacht. Entschuldigung. Man muss dazu erklären, Walle ist ein bisschen versetzt in unserem Videocall, deshalb sehen wir erst ein bisschen später, wenn er redet. Ich wollte nur noch anmerken, das Tor, ich hab ja das Finale von der WM 2022 natürlich nicht gesehen, aber das Tor von Mbappé.
Lügner, ganz kurz Lügner, du saßt neben mir.
Ja. Wir haben das Spiel zusammengeschaut.
Das war Sarkasmus. aber das Tor von Mbappé, dieses extrem geile Volley-Tor, das ist eben dieses, was ich meine, so dass er den Ball nicht annimmt, sondern einfach abzieht. Und das ist geil.
Ja, klar. Also deswegen, die Mbappé würde ich dann noch dazu zählen.
Malle, wen würdest du nehmen?
Auf jeden Fall Simon Terodde. Nee, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. weiß ich nicht. Ich bin irgendwie, wie gesagt, also mir fehlt das ja so ein bisschen und deshalb Mbappé hätte ich auch auf jeden Fall mit reingezählt. Das war auch der erste, der mir in den Sinn gekommen ist. Aber ich würd auch danach sagen, wird es relativ dünn. Vielleicht noch Flo Wirtz, hast du auf jeden Fall einen richtigen Punkt gebracht. Aber dann wird es sehr dünn. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir gehen über zu unserer Standardrubrik, die wir jede Woche haben. Und zwar jede Woche heißt es immer wieder, es ist Zeit für einen Dreierkette VBH-Quiz.
Ja, ihr Lieben, gib Pfeil 8. Ich habe euch was mitgebracht. Ich habe ja mich letztes Mal als Tuchel-Fan geoutet. Nicht nur, was er sagt, sondern ich muss auch sagen, das habe ich noch als kleiner Nachtrag. Ich finde ihn nicht so schlecht wie ihr. Das ist nur noch beiläufig. Und ich habe mich auch einen zweiten Punkt noch bei diesem Quiz zusammen mit einem Kumpel gesetzt, der auch sehr oft zuhört. Da gehen Grüße tatsächlich auch an Mo raus. Der hat mich unterstützt bei der Fragensuche.
Liebe Grüße, muss man da sagen.
Ja, dementsprechend ist das eine Co-Produktion. Und wie gesagt, als Tuchel-Fan kennt man auch einen Sportexperten ganz besonders gerne. Und der Name heißt Didi Hamann.
Ja.
Und deshalb live für euch, frisch, warm gebrüht, das Didi Hamanns Spezialquiz.
Ich freue mich.
Zur Erklärung, Didi Hamann ist Sky-Experte bei
Sky.
Mittlerweile schon relativ lang, seit 2017, glaube ich. Und dementsprechend können wir direkt reinstarten. Erste Frage, Champions League-Finale 2005. Durch welche besondere Leistung hat sich Hamann in diesem Spiel ausgezeichnet?
2-5, Hamann.
Kriegen wir keine Auswahlmöglichkeiten.
Er hat eine rote Karte bekommen.
Okay, ich wollte nur einfach, manchmal wisst ihr es ja tatsächlich schon direkt, deshalb kurz abwarten. Meine Auswahlmöglichkeiten für euch sind A, er spielte trotz Ermüdungsbruch im rechten Fuß weiter. B, er konnte in den letzten Minuten ein Tor durch einen Kopfball auf der Linie verhindern. C, er hat gar keine besondere Leistung gemacht, weil er gar nicht gespielt hat. Oder D, er hat seine eigenen Mitspieler ausnahmsweise mal nicht kritisiert.
Oh, ich gehe auf C.
Er ist schon alt. Ja, nee, er hat ein Tor. Nein, weiß ich ja. Nee, okay, C, ja, fuck it.
Also er hat tatsächlich gespielt. Er wurde in der 54. Minute eingewechselt und hat tatsächlich einen Ermüdungsbruch erhalten.
Ja, okay.
Und er hat tatsächlich weitergespielt und damit sogar noch den ersten Elfmeter im Elfmeterschießen verwandelt und eine Torvorlage. Also richtig krass. À la Bert Trautmann mit Nackenschmerzen weitergespielt, in dem Fall damals und damals mit Ermüdungsbruch. So, was hat Didi mit Nuri Sahin gemeinsam? A, beide spielten für Dortmund. B, beide haben türkische Wurzeln. C, beide waren auch mal als Spielertrainer tätig. Oder D, beide sind überzeugte Atheisten.
Ich sag, beide waren mal als Spielertrainer tätig.
Ja, irgendwie habe ich auch sowas im Kopf gespeichert. Nehme ich auch.
Ja, tatsächlich richtig.
Ja.
Aufgrund der Zeit gehe ich mal weiter direkt. In welcher Sportart hat Hamann große Mengen an Geld verwettet, als er in England war? A, war es in Cricket, B, American Football, C, in Fußball oder D, in Polo? Wer den Spiegelartikel gelesen hat, weiß es.
Polo. Ich habe der Spiegelartikel war gottlos lang. Also ich habe ihn nicht ganz gelesen, aber er hat auf Polo gewettet.
Ich glaube einfach mal, weil ich weiß nicht, von welchem Spiegelartikel ihr beide spricht, aber ich freue mich sehr, dass es einen gibt.
Den hat er in die Gruppe geschickt.
Ignoriere ich kategorisch.
Wir haben es doch schon mal hier besprochen. Brian schickt uns doch immer zu später Stunde Spiegelartikel.
Ja.
Naja, das sind einfach Geschenkartikel, die ihr lesen könnt.
Danke. Ja, ich lieb's. Ich habe das ja jetzt auch schon das ein oder andere Mal außerhalb des Fußballs beansprucht.
Ja, das ist. Also mal ganz kurz Grüße an einen Spiegel. Geile Aktion, dass ihr das macht mit den Geschenkartikeln. Also es war auf jeden Fall. Also ich hoffe, ich habe es wirklich nicht falsch gelesen, aber Cricket tatsächlich. Indische Cricket League.
Aha.
Indische?
Ich habe Polo im Kopf.
Ich glaube. Let's see. Ich sag Cricket, passt so. Also wer Fragen stellt, hat eigentlich immer recht, ne? Er war ja lange in England, Hamann hat nicht nur bei Liverpool, sondern auch bei Newcastle Man City Erfolge gefeiert und da hat er auch tatsächlich einen Spitznamen bekommen. Welcher ist es denn gewesen? War es A, The Expert, B, The German Machine, C, The Kaiser oder D, Big Fucking German?
Oh. Der Kaiser.
Nee, ich sag Big Fucking German.
Der Big Fucking German war nur witzig.
Es war tatsächlich der Kaiser.
Ah, fuck.
Es war tatsächlich der Kaiser, von Michael Owen persönlich verliehen. Man glaubt's kaum, aber Hamann hat, glaube ich, in England ein deutlich besseres Standing als in Deutschland. Big Fucking German ist übrigens Per Mertesacker.
Ja,
schwer. Ah, fuck. Ja. Hä? Ja, echt? Ich habe irgendwie auch was mit Nowitzki im Kopf. Ach, ist ja auch egal. War ein schönes Quiz, Brian.
Ja, gut.
Na gut.
Nein, ich habe noch eine Frage.
Ach so, ja, Entschuldigung, ich habe mit Blick auf die Zeit, dachte ich, wir müssen uns beeilen.
Ja, Polo in dem Fall, ne? Also, Polo. Kleiner Guest noch am Rande oder am Ende besser gesagt, fand ich einfach lustig. Wie heißt die Autobiografie von Dietmar Hamann?
Die was?
Die Autobiografie von Dietmar Hamann, die hat er selber geschrieben. A, Experte wider Willen. D, The Didi Man. C, einmal England und zurück. Oder D, einer gegen alle, alle gegen einen.
Es können alle passen.
Ich sag B. Ich finde Antwortmöglichkeit B passt am besten.
Ich nehme I'm the Diddy Man.
The Diddy Man?
Ja.
Den nehme ich auch.
Tatsächlich habt ihr beide recht. Also wirklich, was ist das für ein Name? Und was ich auch gelesen habe, er hat anscheinend immer, verleiht er einen Diddy Man Award am Ende des Spieltages. Und er hat ihn mal Grisha Prömel verliehen, von Union Berlin damals. Und er meinte so, ey, ich kenne den Award überhaupt nicht, was soll das so in dem Sinn? Sehr geil. Ja, eben, das war mein Quiz über meinen Lieblingssportexperten Didi Hamann. Und ich hoffe, ihm geht's gut.
Sehr, sehr stark, Brian, sehr, sehr stark. Ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, was du zum nächsten Geburtstag von mir geschenkt bekommst. Wunderbar, weltüberragend.
The Diddy Man.
Nach dem Quiz kommt heute eine Turbo-Speed, ganz schnelle Runde. Kicktipp aktuell, präsentiert von Noah Brian Brian.
Ja, Jungs, es ist ja viel passiert auf Kicktipp. Gab einige Punkte. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass viele zweistellig hatten. Walle, du bist leider etwas weiter vorne als ich wieder.
Ich hatte einen bockstarken Spieltag.
Ja, 18 Punkte, Spieltagssieger sogar. Mit, zusammen mit Reuth Ecuador, wenn ich das richtig sage.
Ja, Reuth Ecuador, Kumpel von mir aus Ecuador, war der erste Gewinner von unserem Auslosspiel damals. Also, und du kennst ihn auch, du hast bei ihm auf der Couch mal gepennt, Walle.
Wollte ich gerade sagen, auf dessen Couch durfte ich schon nächtigen.
Ja.
Grüße gehen raus. Tatsächlich auf Platz 1 steht jetzt die Enthüllung, mein Vater. Diesmal nicht meine Mom. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich einfach die beiden heute hier hinsetze und nicht mich. Die hätten euch wahrscheinlich besser erzählen können über was über Fußball. Wir werden sehen. Ich bin mal gespannt, wie das endet. Aber Glückwunsch gehen raus, natürlich nach Freiburg. Und ich macht weiter so. Ich bin stolz auf euch.
Liebe Familie Brian, bitte veranstaltet doch mal ein Kicktipp-Bootcamp, eine kleine Kicktipp-Schule für Brian, damit er mal ein bisschen bei euch die Skills lernt, wie man richtig tippt.
Ganz kurz, bevor wir weitermachen, an euch beide, sorry, dass ich kurz unterbreche, ich habe mir aber was vorgenommen. Dadurch, dass jeder von uns drei jetzt auf Instagram schon ein Tippvideo veröffentlicht hat, habe ich mir angeguckt, wer von uns am richtigsten lag.
Bei seinem jeweiligen Video?
Genau, ja.
Ah, ja.
Und ich möchte sagen, ich habe vier Spiele richtig getippt, im Sinne von, dass ich den Sieger richtig ertippt habe, und ich habe zwei Spiele 100% richtig getippt. Noah, du hast fünf Spiele den Sieger richtig getippt, beziehungsweise das Endergebnis, und du hast bei einem Spiel 100% richtig gehabt, und Walle, du hast leider kein Spiel zu 100% richtig vorgetippt, aber bei drei Spielen war das Endergebnis doch richtig bei dir.
Bro, es wäre so viel einfacher gewesen, wenn du einfach die Punkte vorgelesen hättest, wer wie viele Punkte geholt hätte an dem Spieltag.
Das wäre zu kompliziert. Ich wollte es hier ein bisschen vereinfachen, Walle. Es war doch richtig einfach jetzt.
Danke dir.
Gerne.
Ich bin echt, also auch nochmal, wie immer, vielen Dank fürs Tippen. Es ist geil, wie viele noch dabei sind. Und geht tippen und macht weiter so. Das wird geil. Und freu dich auf tolle Preise.
Ja, freu dich wirklich auf tolle, tolle Preise. Da werden wir jetzt auch dann, je näher wir dem Saisonende kommen, desto mehr müssen wir uns da mal Gedanken drüber machen. Wunderbar.
Eine Nacht mit uns
Live-Auftritt im Zimmer.
Gut, genau. Wir waren zu dem nach ins Zimmer.
Alter, das wäre so krank.
Aber alte Schule. So alte Schule, so wie die ersten 30 Folgen, nur mit dem Handy.
Genau.
Ja. Special. Spezialfolge mit Spezialtreatment.
Oh Gott, ey. Oh Jungs, irgendwie haben wir uns ein bisschen verplappert. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir in Anbetracht der Zeit so ein bisschen umstrukturieren sollen. Und zwar hatten wir heute eigentlich noch ein anderes Thema mitgebracht. Und zwar wieder ein außerfußballerisches Thema. Und ich glaube, wir machen es jetzt einfach nur mal so, dass wir euch jetzt hier mal ein bisschen mitnehmen und euch allen jetzt mal ein bisschen erklären, wie das denn jetzt kommt, dass wir drei Eumel jetzt auch noch meinen, wir müssen dann ständig über irgendwelche gesellschaftspolitischen Themen äußern. Und wir erklären euch jetzt einfach mal, wie wir das in Zukunft gedacht haben und was da unsere Absicht ist. Und das Thema, was eigentlich für heute geplant war, nehmen wir einfach für die nächste Folge mit. Und dann ist auch gut, weil dann haben wir euch hier auch bestimmt wieder eine gute Stunde aufs Band gequatscht und dann reicht es auch mal. Deshalb würde ich sagen...
Och, die Vorstellung, stell dir die vor, du Handy, zwei verpasste Anrufe, kommst so eine Stunde lang Dreierkette gelabert.
Ja, aber nichts anderes ist das doch hier, oder? Die Leute hören sich ja eine Stunde lang unseren Scheißdreck an.
Nicht so runterstufen jetzt, aber
mit Liebe aufgenommenen Content. Junge, wir hatten heute alle, glaube ich, einen langen Tag, und dass wir das machen, das ist nur für euch, liebe Fans.
Ja, ich habe heute Mittag in der Uni noch ein bisschen Spikeball gespielt. Danach haben wir ein bisschen noch was getrunken. Ganz entspannt.
Okay, ich hasse dich.
Ja, das ist wirklich unfair. Also gut, ich würde sagen, Brian, hol uns doch mal alle ab. Wie kommt es, dass wir jetzt hier anfangen, über außerfußballerische Themen zu... Heißt das denn außerfußballerisch? Also können wir das mal kurz on-air klären? Ist auch kompletter Hirnfurz.
Themen abseits des Fußballs.
Also, dass wir Themen abseits des Fußballs besprechen.
Ja, also kurz eine kurze Tempo-Bio über uns drei. Wir haben uns während des politikwissenschaftlichen Studiums in Konstanz kennengelernt und haben alle drei mittlerweile unseren Bachelor, fast Master in Politik, Verwaltungswissenschaften und Management abgeschlossen. So, das ist einfach mal, um jeden auf den Stand der Dinge zu bekommen. Haben auch Praktika in diversen politischen Institutionen und Parteien gemacht und haben, würde ich behaupten, von uns einen relativ guten Einblick erhalten, wie es gesellschaftlich, sozialpolitisch in Deutschland und in der Welt manchmal zugeht. So, jetzt ist es raus.
Ist ja schön. Nee, ist ja auch gut. Ich glaube, wir haben das in einer der ersten Folgen schon mal erklärt. Und ich glaube, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man kommt ja auch stetig Zuwachs in der Hörerschaft, dass man einfach da auch die Leute mal abholt. Und Grund dafür, warum wir das jetzt machen, wir haben uns lange, lange Zeit überlegt, oder das steht schon länger im Raum, dass wir einfach nicht nur über Fußball sprechen wollen, sondern auch uns ein bisschen breiter fassen wollen in unserem Themenspektrum. Ich glaube, weil einfach unsere Interessensgebiete ja auch weit über den Fußball hinausgehen und das ja eigentlich auch nur ein Teilgebiet davon ist, auch wenn Brian heute erklärt hat, dass es für ihn immer noch sein Lebenselixier ist, wollen wir deshalb einfach auch versuchen, ein bisschen ein paar mehr Leute von euch abzuholen und vielleicht auch dem einen oder anderen so ein bisschen mehr Einblicke zu geben. Aber, das ist mir jetzt sehr wichtig in diesem Punkt, aber, wie im Fußball gilt insbesondere hier auch, wir haben absolut keinen journalistischen Anspruch. Hier geht es wirklich nur darum, dass wir drei einfach gern über bestimmte Themen schnacken. Und genauso wie wir beim Fußball die Stammtisch-Atmosphäre haben wollen, finde ich das eben cool, dass wir bei den politischen Themen auch so ein bisschen Stammtisch-Atmosphäre beibehalten. Also wir haben keinen Anspruch auf Richtigkeit.
Genau, also dadurch, dass Politik vielleicht ein bisschen brenzligere Themen sind als Fußball, also wenn wir jetzt erklären, boah, wisst ihr noch damals, als Klose 5 Tore geschossen hat für Dortmund und uns dann jemand in die Kommentare schreibt, hey, das ist nie passiert, fair. Natürlich versuchen wir bei Politik ein bisschen richtiger zu sein, aber auch weil ich denke, es ist an einem Punkt, wo es uns vielleicht sogar ein bisschen mehr interessiert als der Sport, aber das ist auch vollkommen recht, weil also wenn wir, wenn irgendeiner von uns klugscheißen will und irgendeine Sitzung von Vereinten Nationen wiedergeben möchte und die komplett falsch ist, dann ist es auch okay.
Hey Bro, du bist doch bei den Vereinten Nationen, Hannes.
Ich war früher bei den Vereinten Nationen, da hatten wir ja unser Ding. Noah war lange Zeit Verfechter der europäischen jungen, der jungen europäischen, wie hieß ihr?
Jeff, junge europäische Föderalisten.
Genau, und ich war Teil der United Nations Association.
Weil das war so geil, Digga. Wir hatten die Uni in unserer Hand.
Ja, ich gucke natürlich außerhalb von Europa. Ich war nicht wie die Jeff, die sich nur auf europäische Themen begrenzt. Nee, Spaß. Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ich finde es auch cool, dass wir das jetzt endlich gelüftet haben, warum wir uns für politische Themen interessieren. Hättet ihr vielleicht Bock auch noch zu verraten, was denn so eure Politik ein Spezialgebiet ist, also das Thema, wofür euch am meisten interessiert? Oder ist das jetzt...
Ui.
Also ich würde sagen, zum Beispiel bei mir, ich interessiere mich extrem für vergleichende Politik, Comparative Policies und internationale Politik. Deswegen, wenn wir über deutsche Politik reden, muss ich mich vielleicht ab und zu erst zuerst ein bisschen mehr informieren.
Das ist richtig schön. Ich nehme den Ball direkt auf und ich glaube, ich bin so das Puzzlestück zu Hannes. Ich bin so der Gegenpart. Und da mache ich mich auch ganz ehrlich, was internationale Politik angeht, bin ich teilweise sträflichst uninformiert. Und also bei mir war das schon immer so, innenpolitische Themen haben mich schon immer deutlich mehr interessiert. Je näher am Bürger, an der Bürgerin, desto spannender fand ich eigentlich immer die Themen. Und wenn wir es jetzt nochmal ganz weit einschränken wollen, dann habe ich noch so ein Guilty Pleasure ist bei mir Bildungspolitik.
Oh je, oh je. ja, final, also dass ich am Lehrstuhl für deutsche Politik arbeite, kann ich auch sagen, dass ich mich für deutsche Politik interessiere.
Gerade ein bisschen flexen hier am Lehrstuhl.
Na komm, nee, wirklich überhaupt nicht. Also ich bin da wissenschaftliche Hilfskraft, mehr nicht. Aber auch nicht weniger. Spaß beiseite, es ist ja wirklich so, dass wir einfach uns wirklich nicht nur dafür interessieren, sondern auch einfach in dem Bereich auch arbeiten und dementsprechend würde ich sagen, durchaus viele Gedanken dazu haben, uns damit nicht nur einfach auch mit Medien damit beschäftigen und beruflich und dementsprechend freue ich mich darauf, mit euch auch über diese Themen zu sprechen. Ich meine, wir haben es ja, ist ja nicht so, dass wir das erste Mal jetzt darüber sprechen, sondern ich glaube einfach, dass wir es häufiger jetzt machen werden als zuletzt und wir haben ja, es gibt ja viele Folgen, wo wir einfach auch über andere Themen gesprochen haben oder Fragen erörtert haben zu Klimawandel oder zu anderen Themen, aber ich glaube, mit der Diskussion, Hannes und wir beide haben ja auch relativ lang über die Demonstrationen in Deutschland gesprochen und es war, glaube ich, interessant und für uns auch unterhaltsam und dementsprechend werden wir uns deswegen auch häufiger dem Ganzen widmen, oder? Habe ich recht?
Ja, sehr. Also wir werden auch versuchen, einfach in Zukunft die Folgen sozusagen in zwei Hälften zu strukturieren, dass wir erstmal ein bisschen über Fußball quatschen und in der zweiten Hälfte eben nach dem legendären VBH-Quiz dann immer auf ein etwas anderes Thema kommen. Allerdings muss man auch sagen, wenn jetzt natürlich gerade Land unter ist in der Welt des Fußballs und kein Platz ist einfach mehr, weil wir halt auch einfach nicht unendlich viel Zeit haben und ihr auch nicht unendlich lange unser Gelaber anhören wollt, dann fällt es halt auch vielleicht mal hinten runter, gell? Also das ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt eine wöchentliche Versprechung, dass wir euch jede Woche hier updaten wie Lanz und Precht. sondern das ist einfach nur für uns, dass wir einfach unser Themenspektrum etwas erweitern wollen. Und Brian war es ein Anliegen und das finde ich war auch ein richtiges Anliegen, mal zu erklären, warum wir das überhaupt machen und warum wir da so Spaß dran haben.
Schön. Ich sehe ja, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, ich sehe uns ja in ein paar Jahren in Berlin, den Berlin Inside Podcast zu machen. Aber natürlich mit falschen Namen, so anders. Der heißt dann anders.
Aber vielleicht wäre Berlin Inside dann der richtige Folgentitel für diese Folge. Der Startschuss.
Ja, genau. Berlin Inside. Ja, ist, irgendwie so ein bisschen, ich sehe es kind of.
Oder wie war nochmal der Buchtitel von Diddy?
The Diddy Man.
The Diddy Man. The Inside Man eigentlich, aber das gibt's schon. The Diddy. Aber komm mal, The Diddy Man finde ich schon auch irgendwie stark, eigentlich.
Ja, wir sind auf jeden Fall ein potenzieller Kandidat für den Folgentitel. Ich würde sagen, jetzt ist es dann eine Stunde tatsächlich noch geworden. Wir runden das Ganze jetzt hier wunderbar am Montagabend ab. Wir haben alle Hunger, wir sind alle müde. Wir kommen zu unseren Spielern der Woche. Anfangen darf diese Woche der liebe Johannes.
Ja, es ist recht einfach. Es ist sein Geburtstag. Er ist der größte Spieler aller Zeiten.
Ich werde ganz einfach, was? Malle, ich mach's ganz einfach beim Schnitt. Ich schneid's einfach raus. Das weiß ja keiner.
Schneid ihn einfach raus. Hannes hatte diese Woche leider keinen Spieler der Woche dabei. Deshalb fängt Brian heute an.
Ich fand es total faszinierend und geil. Hätte ich eigentlich auch noch gerne mit euch drüber gesprochen. Vielleicht können wir das nächste Woche mal machen. Frankfurt-Köln. Köln 2-0 gewonnen. Und mein Spieler der Woche ist Finkräfe. Der hat richtig gut gespielt. Und freue mich, dass Köln irgendwie da doch irgendwie noch die Chance vielleicht hat, drinnen zu bleiben mit so gut vielversprechenden Spielern. Meiner Spieler der Woche.
Linksverteidiger. Sehr schön. Ich mach's ganz, ganz kurz. Mein Spieler der Woche, Chulinov von Schalke. Einfach, weil ich schon sehr, sehr lange keinen Schalke-Spieler mehr hatte und ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass er den Laden richten kann. Er hat ja zumindest direkt mal ein Tor geschossen nach seiner Einwechslung, nachdem wir ihn jetzt wieder verpflichtet haben. Deshalb, ich hoffe das Beste. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, Jungs. Es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hannes, dir wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Arbeit nicht mehr zu viel. Mach es gut. Brian, dir eine schöne Woche. Gibt es irgendwas Besonderes bei euch die Woche? Das fand ich echt mal schön, als wir es mal gefragt haben. Steht bei irgendjemand was Besonderes an diese Woche?
Ja, mein Dad ist gerade zu Besuch in Berlin.
Ah.
Das heißt, wir sehen uns vielleicht in dem Rahmen nochmal. Ansonsten,
Traum.
Ich habe am Freitag eine ganz schöne Einladung. Und ja, das sind die Sachen, die bei mir die Woche anstehen.
Ach stimmt, ja. Die schöne Einladung am Freitag habe ich auch, Hannes, da sehen wir uns.
Das sehen wir uns, genau. Um
Gottes Willen, Alter. Ich sag nur noch Berlin Inside zu euch beiden hier. Also wenn man von nächsten Putschversuchen in Berlin hört, dann achtet mal auf die Namen Valentin Soldner und Hannes Zehle, ne? Die beiden hier.
Was spielt bei dir an?
Fasnet. Donnerstag, Schmodo.
Fuck, stimmt. Ach, geil.
Fuck. Schick euch ein Bild. Brian hat gewonnen. Ich sehe es ein. Liebe Leute, das war's für diese Woche. Dreierkette VBH. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Folgt uns, abonniert uns, whatever. Sterne, liken, keine Ahnung was. Ihr wisst Bescheid. Am Donnerstag gibt's wie immer ein Kicktipp aktuell Video. Und ich kann nur Danke sagen und tschüss, ciao.